Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern vom Montag, dem 6. Mai 2013. Heute mit folgenden Themen. Auftakt zum größten Prozess der deutschen Nachkriegsgeschichte. In München beginnt der NSU-Prozess über die Neonazi-Mordserie. Und aufgetaucht zum Paradies via Lampedusa, der schweizerisch-tunesische Schriftsteller Amor Benhamida erzählt in seinem neuen Buch über die Hoffnungen und Enttäuschungen vieler tunesischer Migranten. Amor Benhamida ist unser Kopf der Woche. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu den Nachrichten heute von und mit Benedikt Bachmann.
Israel greift in den Bürgerkrieg in Syrien ein. Mehrere Luftangriffe sind übers Wochenende gemeldet worden, auch in der Hauptstadt Damaskus. Die Angaben über die Luftangriffe sind widersprüchlich. Offiziell nahmen weder Militär noch die Regierung in Israel Stellung. Aus Militärkreisen wurde bekannt, dass die Angriffe iranischen Waffenlieferungen galten, die für die libanesische Hisbollah-Miliz bestimmt waren. Syriens Präsident Assad hingegen verurteilte die Angriffe scharf und sagte, ein militärisches Forschungszentrum sei getroffen worden. Die Arabische Liga verurteilte die israelischen Luftangriffe. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon rief zur Zurückhaltung auf. Wir bleiben gleich in Syrien. Die UNO hat nach eigenen Angaben Hinweise darauf, dass die Rebellen in Syrien Giftgas Sarin eingesetzt hatten. Dies sagte Galla del Ponte gegenüber dem Tessiner Fernsehen. Die UNO-Sonderermittler haben in Nachbarländern Opfer und Ärzte befragt. Der indisch-chinesische Grenzstreit steht offenbar vor einer Lösung. Wie ein indischer ranghoher Militär gegenüber der Agentur AFP berichtet, habe der Truppenabzug aus der Himalaya-Region letzte Nacht begonnen. Die Grenzen waren seit 1962 nie definitiv geklärt worden. Der Konflikt schwelte über Jahrzehnte. Einzig zwei Verträge zur Erhaltung des Friedens in den betroffenen Gebieten wurden von Indien und China unterzeichnet. Diesen Mittwoch will der indische Außenminister China besuchen. Dieses Wochenende wurde in Bern gleich zweimal demonstriert. Am Samstagnachmittag fand auf dem Bundesplatz eine Kundgebung gegen die Schließung der Geburtsabteilung im Spital Riggisberg statt. Mit Transparenten und Ständen sowie einem Konzert suchten die Initiantinnen und Initianten das Gespräch mit den Passanten. Rund 1500 Personen nahmen an der Kundgebung teil. Gegen die Asylunterkunft in der Zivilschutzanlage Hochfeld in Bern demonstrierten letzten Samstag rund 200 Personen. Kritisiert wird einerseits, dass die unterirdische Anlage als Asylunterkunft menschenunwürdig sei, andererseits aber auch die Betreiberfirma ORS, die auf Kosten der Asylsuchenden Gewinne erziele. Das Rabe Info hat ausführlich darüber berichtet. Hinter der Demonstration stehen Organisationen wie Solidarité sans frontières, Attac Bern oder Augen auf Bern. Der Berner Gemeinderat möchte den ARE-Einstieg beim Schönaufsteg verlegen. Der ARE-Einstieg, der heute oberhalb des Schönaufstegs liegt, soll unterhalb des Stegs verlegt werden. Dies, um die Gefahr zu vermindern, dass Leute, die vom Schönaufsteg direkt in die ARE springen, Schwimmende treffen könnten, die oberhalb des Schönaufstegs in die ARE eingestiegen sind. Letzten Sommer ereignete sich ein Unfall, bei dem ein 13-jähriger Knabe getroffen wurde. Geplant ist der Umbau auf die Saison 2014. Denn solche Bauarbeiten können nur im Winterhalbjahr bei tiefem Wasserstand durchgeführt werden. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag ist es ziemlich sonnig bei 21 Grad. Am Mittwoch ist es anfangs sonnig, ab Mittag kommen Wolken auf, die Regen bringen. Auch an Auffahrt und am Freitag ist es veränderlich. Es gibt Regen und Sonne bei rund 19 Grad.
95,6. Rabe Info.
Vor dem Oberlandesgericht München beginnt heute der größte Prozess der deutschen Nachkriegsgeschichte. Auf der Anklagebank sitzen Beate Zschäpe, mutmaßliches Gründungsmitglied der Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund NSU, sowie vier mutmaßliche Helfer. Zur Frage steht, wer verantwortlich war für die Sprengstoffanschläge und für die 9 Morde an türkischen und griechischen Geschäftsleuten und an einer Polizistin. Zur Frage steht aber auch, warum die terroristische Vereinigung NSU so lange, fast 10 Jahre lang, unbemerkt aus dem Untergrund agieren konnte, ohne dass man ihr auf die Spur kam. Ob der Prozess in dieser Frage mehr Klarheit liefern kann, ist allerdings sehr unsicher. Das zumindest sagt der deutsche Rechtsextremismus-Experte Burkhard Schröder gegenüber Radio Lora in München.
Der Prozess kann natürlich nicht unbedingt das leisten, was die Öffentlichkeit sich erhofft, weil man immer noch nicht weiß, inwieweit der Inlandsgeheimdienst, Verfassungsschutz und andere Dienststellen dann involviert waren. Die Aufklärung darüber, welche Rolle dort gespielt wurde und inwieweit die Naziterroristen sogar staatlich gefördert wurden, das ist ja immer noch am Anfang und man weiß es nicht genau. Und das Gericht kann das natürlich auch nicht leisten. Das Gericht kann jetzt in diesem Falle nur die individuelle Verantwortung der Frau Zschäpe klären. Da erwarte ich mir gar nicht allzu viel. Vielleicht werden wir alle enttäuscht und es endet gar nicht mit einem Schuldspruch, weil ja immer noch das Prinzip gilt, im Zweifel für den Angeklagten.
Rund 10 Jahre lang blieb die Mordserie der rechtsterroristischen Untergrundorganisation NSU unaufgeklärt. Zuerst wurden die Täter vor allem in den Reihen der türkischen und griechischen Familien selbst gesucht. Für den Rechtsextremismus-Experten Burkhard Schröder ist klar, die ermittelnden Behörden haben mehr als komplett versagt.
Nee, die staatlichen Stellen, das sind ja verschiedene mit verschiedenen Interessen, die auch verschieden beteiligt waren. Der Verfassungsschutz hat in Gänze versagt, aber ich habe auch jegliche Hoffnung aufgegeben, dass die vernünftige Forderung, diesen Inlandsgeheimdienst abzuschaffen, jemals verwirklicht werden wird. Die jahrelange Schlamperei hat natürlich auch System. Wurde ja nicht nichts getan, sondern es wurde definitiv in die falsche Richtung ermittelt, aus Gründen, die heute nicht nachvollziehbar sind. Und zweitens ist natürlich sehr wichtig, es ist mittlerweile ja bewiesen, dass zumindest das Umfeld der Terroristen vom Verfassungsschutz alimentiert worden ist finanziell. Inwieweit das in Wirklichkeit gegangen ist und was geschehen wäre, hätten die etwas gesagt oder die Kenntnisse, die sie hatten, weitergeleitet, das können wir heute gar nicht sagen. Aber die einzige Konsequenz ist, dass es so nicht weitergehen kann.
Ob es in Deutschland institutionelle Veränderungen geben wird, ist unklar. Doch die Kritik am Verfassungsschutz und den ermittelnden Behörden ist harsch und sehr breit. Fast 10 Jahre lang wurde in die falsche Richtung ermittelt. Erst nachdem vor 2 Jahren die Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund NSU aufflog, begann die Aufarbeitung der Geschehnisse. Nun stehen in München 5 Angeklagte vor Gericht, Beate Zschäpe, mutmaßliches Gründungsmitglied der NSU und 4 mutmaßliche Helfer. Damit steht jedoch nur ein winziger Bruchteil von allen möglichen Involvierten vor Gericht, gibt auch Eike Sanders von der unabhängigen Beobachtungsstelle NSU Watchblog zu bedenken.
Also das geht halt nur um strafrechtlich relevante Taten, die nicht verjährt sind. Da sitzen nur 5 Leute letztendlich jetzt auf der Anklagebank. Und wir gehen davon aus, dass der NSU zum Beispiel ein Netzwerk war, was, ich sag mal, so wenn man das Umfeld und alle möglichen ideologischen und praktischen Unterstützungstaten zusammenrechnet, mal locker auf 150 bis 200 Leute kommt. Und das heißt, irgendwie die Wahrheit rauszufinden, ist, glaube ich, ich sag mal, ein bisschen utopisch.
Was den mutmaßlichen Verantwortlichen dann tatsächlich nachgewiesen werden kann und ob sie für ihre Taten ins Gefängnis wandern, sei noch völlig offen, meint Eike Sanders. Trotzdem betont sie die Wichtigkeit vom NSU-Prozess.
Ich glaube, was der Prozess leistet, sicherlich ist, dass das Thema weiterhin auf dem Tisch bleibt. Ich glaube, es ist für die Angehörigen aber auch wichtig, dass das Ganze strafrechtliche Konsequenzen hat, zumindest gegen ein paar Leute. Aber ich glaube, letztendlich bleibt es unbefriedigend.
Der Prozess ist gigantisch. Das Oberlandesgericht hat mehr als 80 Verhandlungstage angesetzt. Der Prozess wird aber wohl deutlich länger dauern. Der Gerichtspräsident sprach von bis zu 2,5 Jahren. Die Anklageschrift umfasst fast 500 Seiten. Die Bundesanwaltschaft hat über 600 Zeugen angekündigt. 77 Nebenkläger und 53 Anwälte sind angemeldet. Die Angeklagten ihrerseits haben zusammen rund 12 Verteidiger. Allein Beate Zschäpe wird von 3 Juristen vertreten. Diese Dimensionen erklären auch, dass unklar ist, ob es heute noch zur Verlesung der Anklageschrift kommt. Laut der Sprecherin vom Oberlandesgericht München ist es möglich, dass alleine die Formalitäten den ganzen ersten Prozesstag in Anspruch nehmen. Es wird ein gigantischer Gerichtsprozess. Ob er viel Licht ins Dunkel bringt und institutionelle Veränderungen mit sich bringen kann, ist allerdings fraglich. Der Beitrag über den NSU-Prozess entstand in Zusammenarbeit mit Radio Lora in München. Wir danken.
Rabe Info 95,6.
Was für Erwartungen treiben tunesische Flüchtlinge an, die beschwerliche und gefährliche Reise nach Europa auf sich zu nehmen? Warum wagen sie die gefährliche Überfahrt übers Mittelmeer, um dann allzu oft statt im Paradies in der Hölle zu landen? Damit befasst sich der tunesisch-schweizerische Schriftsteller Amor Benhamida in seinem neuen Buch «Aufgetaucht zum Paradies via Lampedusa». Amor Benhamida ist unser Kopf der Woche.
Wie groß war die Hoffnung, wie süß waren diese Worte eines Freundes. Lasst uns heute Nacht gehen, Freunde. Das Meer ist ruhig, der Kapitän hat das Geld schon kassiert. Wenn wir nicht heute gehen, wird er vielleicht beim nächsten Mal verhaftet und wir müssen uns einen neuen suchen. Was, du hast Angst? Wovor, du Memme? Was ist denn das für eine Gefahr? Ruhige See, fahrtüchtiges Boot, genügend Proviant. Was ist das im Vergleich zum Hunger und Elend hier? Zukunft? Hier in diesem Land? Bist du verrückt? Ich sage dir, hier ist keine Zukunft für uns. Revolution? Pah, dass ich nicht lache, als würden Araber je frei. Wir haben einen Diktator gestürzt, ein anderer wird kommen. Wir können nicht mehr lange warten, Freunde.
Amor Benhamida, das war ein Ausschnitt aus Ihrem jüngsten Buch, Aufgetaucht zum Paradies via Lampedusa. Es ist eben erschienen, Sie werden heute Abend im ONO in Bern daraus vorlesen. Im Buch geht es um tunesische Immigranten auf ihrem schwierigen Weg von Tunesien über Italien, teilweise auch bis in die Schweiz. Sie haben eben eine Passage daraus vorgelesen, eine sehr bezeichnende Passage für dieses Buch. Was war Ihre Motivation, zu diesem Zeitpunkt jetzt ein Buch über die Migration von Nordafrika in die Schweiz zu schreiben?
Ich wollte ganz bewusst der Schweizer Bevölkerung vor allem mal nicht nur Statistiken und Daten über Routen und Details geben, die Sie ja in Zeitungen lesen, über Diebstähle, über Verhalten und so weiter, sondern ich wollte wirklich zwei Charaktere mit einem Motiv, mit einem Traum darstellen, damit der Schweizer vielleicht und die Schweizerin, wenn sie diese jungen Männer in Zukunft sehen, einfach sich vorstellen können, was sie für Hintergründe haben, was für Familien, was für Sorgen sie zu Hause hatten und vor allem, was für ein Traum Europa für sie ist.
Es ist nun 2 Jahre her seit der Revolution, seit dem Beginn eigentlich des ganzen arabischen Frühlings, der ja in Tunesien begann. Trotzdem haben Sie im Vorgespräch gesagt, dass viele Tunesier, Tuneserinnen nach wie vor weg wollen, dass sie nach wie vor wenig Zukunftsperspektiven haben. Wie ist denn die aktuelle Situation vor Ort? Warum wollen die Menschen weg?
Das Problem ist eigentlich sehr eigenartig. Also vor 2 Jahren haben ja alle gesagt, alle, ausnahmslos, es wird lange dauern, Freunde, bis wir eine wirtschaftliche, politische, soziale Verbesserung haben. Und jetzt nach 2 Jahren haben sie ja alle recht behalten. Und trotzdem jammert man, weil man vielleicht recht hatte. Es war zu erwarten, dass nach 2 Jahren die Arbeitslosigkeit nicht wesentlich sinkt. Und leider, im Gegenteil, sie ist gestiegen. Also diese jungen Menschen sehen nicht nur die Probleme heute noch, sondern auch keine Zukunft. Das ist das Traurige. Und da ist der ganze Staat eigentlich, auch die Gesellschaft in Tunesien, fast ohnmächtig und machtlos. Es gibt zum Glück einzelne Initiativen für neue Arbeitsplätze, aber leider haben sehr viele junge Menschen immer noch keine Arbeit und darum suchen sie immer noch die Zukunft in Europa.
In den Medien in Europa liest man sehr viel über Menschen, die sterben auf dem Weg, die trotz sie sehr viel bezahlen, nicht dorthin gebracht werden, wo sie hin wollen. Wie viel weiß man denn darüber in Tunesien?
Also das ist ganz, ganz wichtig. Diese Frage ist ganz wichtig. Am Anfang war es ja der tunesischen Gesellschaft eigentlich fast nicht zugänglich. Die unter Ben Ali gab es ja schon solche Aktivitäten und sie wurden aber verheimlicht. Nach Ben Ali und mit der Redefreiheit, Pressefreiheit kamen die ersten Bilder heraus und die Leute waren zuerst mal schockiert. Viele Menschen, vor allem Mütter, gingen ja auch auf die Straßen und wollten ihre Kinder zurückhaben, die sie seit Monaten dann vermisst haben. Aber auf der anderen Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch persönlich erlebt, dass man heute von einem Boot erfährt, das gesunken ist und tags darauf nehmen wieder zwei, drei Boote den Weg nach Lampedusa, nur weil einer von Frankreich heraus ein SMS geschrieben hat: Freunde, ich habe jetzt in einem Restaurant als Abwaschgehilfe einen Job gefunden und ich bekomme ein paar hundert Euro. Das ist schon wieder ein riesen Hoffnungsschimmer für sehr, sehr viele junge Männer, leider.
Dementsprechend groß ist ja dann oft auch die Enttäuschung, wenn Sie in Italien oder in der Schweiz angekommen sind. Sie finden keine Arbeit, müssen schwarz arbeiten oder weiterreisen. Sie erhalten kein Asyl. Inwiefern gehen die tunesischen Einwanderer mit dieser Situation um?
Sie sind in erster Linie enttäuscht, aber das war, das behaupte ich jetzt, das war vielleicht vor zwei Jahren diese Enttäuschung wirklich. Danach wusste man es ja. Man hat gewusst, dass die Schweiz kein Asyl gewährt. Man hat aber gewusst, dass die Schweiz zumindest mal Dach über dem Kopf und Taschengeld zu essen und zu trinken gibt. Und das war für einige junge Männer schon genug, um hier mal einen Aufenthalt zu haben. Die Hoffnungslosigkeit beziehungsweise die Perspektivlosigkeit, die war eigentlich schon klar. Nur, da kommt etwas ganz Wichtiges und das versuche ich auch in diesem Buch hier der Schweizer Bevölkerung mal klar zu machen oder näher zu bringen. Das Gesicht verlieren nach eineinhalb Jahren oder sogar nach längerer Zeit mit leeren Händen nach Tunesien zurückzugehen, das ist vielleicht für einen Schweizer, eine Schweizerin nicht vorstellbar, aber für einen Nordafrikaner, einen Araber ist das Gesicht verlieren etwas von einer der größten Schanden und somit versucht er, und das ist jetzt nicht rechtfertigend, sondern vielleicht eher begründend, versucht er vielleicht noch durch Klauen, durch Kleinkriminalität oder durch einfach Ausharren und ein paar Franken mehr von der Asylorganisation oder vom Asylamt zu bekommen und dann damit nach Hause zu gehen, um mindestens zu sagen, okay, ich habe etwas mitgebracht aus Europa.
Amor Benhamida, Sie beschreiben in Ihrem jüngsten Buch nicht nur die Situation der tunesischen Einwanderer, sondern auch der Schweizerinnen und Schweizer. Können Sie bitte nochmals eine Passage vorlesen?
Gern, vielleicht zuvor. Ich möchte ja auch, dass meine Landsleute das mal in Tunesien lesen. Und ich möchte auch meinen Landsleuten in Tunesien sagen, dass hier auch Menschen trotz Toleranz, trotz Bereitschaft zu helfen, irgendwann mal nach so viel negativen Schlagzeilen auch wirklich die Nase voll haben können. Und ich lese gerne ein paar Sätze, die ich einem typischen Schweizer jetzt in den Mund lege, namens Ulrich. Warum muss das ausgerechnet mir passieren? Meine einzige Tochter schleppt einen Asylanten an. So ein Mist. Ich bin bei Gott kein Rassist und kein Fremdenhasser. Ich beschäftige sie ja. Aber die hier, die kommen über Italien zu uns, als legen hier Arbeit und Geld nur so herum. Es gibt keine Bedrohung für sie zu Hause. Das stand in der Zeitung. Ihr Land ist nicht in Gefahr, in einen Bürgerkrieg zu rutschen. Was wollen sie also hier? Und so viele. Sie belästigen die Bürger dieses Landes. Sie stehlen. Sie sollen sogar mit Drogen handeln. Sie verlangen Hilfe und Schutz. Dabei spazieren sie mit Sonnenbrillen und neuen Taschen, neuen Turnschuhen herum, als wären sie Touristen. So sieht für mich kein Asylsuchender aus.
Eine typische Passage, einen typischen Satz, den man vielfach hört in der Schweiz. Ist es sinnvoll, dass man in einem Buch Klischee wieder aufgreift, um sie dann zu widerlegen oder um sie abzuschwächen?
Genau, ich habe das natürlich schon bewusst gemacht. Die Tochter von Ulrich, nämlich die Katrin, die ist wirklich sehr hilfsbereit. Ich versuche einerseits eine Schweizerin zu nehmen, eine junge Schweizerin, die einen Tuneser über Facebook kennenlernt, so wie es die Welt heute halt darstellt und die bereit ist, weltoffen und sich vielleicht wenig Sorgen macht, was die Zukunft bringt. Sie will ihm helfen, sie will ihn sogar heiraten und ihm eine Chance geben, in der Schweiz zu bleiben. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich die andere Generation, die ältere Schweizer Generation, die sagt, nach dem Motto, das Boot ist voll, 2.500 Tunesier sind genug, wir haben ja noch 30.000 andere und es könnten noch viele Syrer kommen. Also diese Einstellung habe ich ja nicht erfunden, sondern ich habe sie beobachtet, ich habe mit Asylsuchenden zusammengearbeitet und mit ihren Betreuern und mit Bürgern auch gesprochen. Somit mache ich vielleicht hier klischeehaft die Meinungen da, stelle ich dar, aber ich glaube, das entspricht der Wahrheit eben, dass es diese zwei Meinungen gibt.
Ihr Buch ist ein Roman, aber es basiert auf der Realität, auf alltäglichen Erfahrungen, die die Menschen machen. Es gibt eine Person, die in Ihrem Buch die erfunden ist, der Ali. Das ist die Passage, die wir ganz zu Anfang gehört haben. Was ist Ali? Was macht Ali in Ihrem Buch?
Ich wollte mit Ali eigentlich so einen Warnblinker geben an meine jungen Landsleute. Der Ali liegt in den Tiefen des Mittelmeers und neben ihm liegen seine Freunde und er versucht mit quasi fiktiven Worten sich zu wenden an seine Freunde, an seine Familie, um zu sagen, es lohnt sich nicht, ich bin als Nichtschwimmer in einem relativ kaputten Boot, habe ich versucht nach Lampedusa zu gehen, macht das nicht. Das wollte ich eigentlich als so Warnung an die Freunde von Ali. Aber die anderen Charaktere sind alle sehr real und durch meine Arbeit auch im Bereich Asylwesen hier in der Schweiz konnte ich einige junge Leute kennenlernen und ich habe auch in ihrer Familie Leute, die das gemacht haben und mit denen habe ich viel gesprochen und darum wollte ich hier wirklich wahre Geschichten erzählen, damit der Schweizer Leser, vor allem die Schweizer Leserin nachvollziehen kann, warum geht ein Nichtschwimmer in einem kaputten Boot über das Mittelmeer, riskiert sein Leben zu 90%, nur um einem Traum nachzujagen, von dem er eigentlich schon gehört hat, dass der Traum eher ein Albtraum ist. Das versuche ich zu erklären in einem kurzen, heftigen Roman.
Amor Benhamida ist heute Abend im Kulturlokal Ono in Bern zu Gast. Der Schriftsteller und Kulturvermittler liest aus seinem neuen Buch «Aufgetaucht zum Paradies via Lampedusa». Weitere Informationen zur Lesung gibt's im Internet unter www.onobern.ch. Mehr Infos zum Autor und seinen Büchern gibt's ebenfalls im Internet unter www.amorbenhamida.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen wieder um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Benedikt Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Die wünscht einen guten Wochenstart. Bleibt dran, habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.